In exakt dieser Sekunde, also wirklich in der Zeit, die ich gerade brauche, um diesen Satz hier zu sprechen, haben im beobachtbaren Universum ungefähr 30.000 neue Sterne ihre Geburtsphase abgeschlossen.
Wahnsinn, oder? 30.000 gewaltige Fusionsreaktoren, einfach mal so gezündet.
Ja, absolut krass. Und wenn du jetzt abends so in den klaren Sternenhimmel schaust, wirkt das ja alles meistens total friedlich, oder? Also fast schon ewig und unbeweglich, wie so ein gigantisches Uhrwerk, das da lautlos vor sich hin tickt.
Aber genau das ist eine absolute Illusion. Die astronomische Realität ist nämlich ein wirklich tosendes, ja fast schon gewalttätiges Spektakel. Und dieses Spektakel zwingt uns eigentlich dazu, unsere komplette Perspektive auf das Universum mal zu überdenken.
Genau, darum geht es in unserer heutigen Spurensuche. Wir machen heute eine richtige Gedankenreise in die Tiefe. Als Basis haben wir uns das Material vom Astrophysiker Arnold Benz angeschaut, der da eine, wie ich finde, mega spannende Brücke schlägt. Also zwischen den harten Fakten der Astrophysik und, naja, dieser philosophischen Frage nach der Schöpfung.
Richtig. Und dabei wird sehr schnell klar, dass diese Stille da oben eine reine physikalische Illusion ist. Das Vakuum überträgt halt einfach keinen Schall. Aber die Prozesse selbst, also die sind von einer unglaublichen Brutalität.
Unsere Mission für diesen Deep Dive oder sagen wir besser für diese Reise ist es, dieses Bild vom Universum mal komplett zu dekonstruieren. Wir verabschieden uns von der Idee einer statischen Maschine. Stattdessen schauen wir uns an, wie an diesem chaotischen Ort eigentlich ununterbrochen Neues entsteht.
Ja, und wie Altes eben wieder vergeht.
Genau, wir klären heute, wie Sterne wirklich geboren werden, warum absolute Zerstörung quasi die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du und ich hier überhaupt existieren und wie wir in einem Kosmos mit einem echten harten Verfallsdatum irgendwie einen Sinn finden können, ohne jetzt komplett in die Esoterik abzudriften, versteht sich.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Und der Schlüssel zu diesem Verständnis, der liegt interessanterweise gar nicht im hellen Licht der Sterne.
Sondern
in der absoluten Dunkelheit dazwischen. Also wenn wir uns ansehen wollen, wie Sterne entstehen, müssen wir in die sogenannten Molekülwolken blicken. Das sind gigantische Nebelgebilde, hunderte Lichtjahre groß. Und die Bedingungen dort, die sind extrem. Wir reden hier von Temperaturen um die minus 200 Grad Celsius.
Okay, minus 200 Grad. Das ist frisch. Und diese Dunkelwolken bestehen ja fast komplett aus molekularem Wasserstoff. Aber, und das fand ich in den Quellen super spannend, da gibt es einen winzigen Bruchteil, auf den es ankommt. Etwa 1% der Gesamtmasse ist interstellarer Staub.
Genau, nur 1%.
Das klingt erstmal nach so einer winzigen Verunreinigung. Aber physikalisch gesehen ist dieser Staub der absolute Katalysator für alles. Er ist einerseits ein Schutzschild, der das Innere vor dieser harten UV-Strahlung der Nachbarsterne abschirmt, oder?
Ja, die Schutzfunktion ist extrem wichtig. Aber der Staub hat noch eine viel zentralere thermodynamische Aufgabe. Er funktioniert quasi als kosmisches Kühlmittel.
Warte mal, Kühlmittel? Warum muss es da überhaupt gekühlt werden? Bei minus 200 Grad.
Naja, also, wenn diese Gaswolken anfangen, sich unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenzuziehen, dann entsteht Reibung. Und Reibung bedeutet Hitze. Hitze baut wiederum einen thermischen Druck nach außen auf. Wenn die Wolke also zu heiß wird, dehnt sie sich einfach wieder aus und der ganze Kollaps stoppt.
Ah, verstehe. Das System würde sich quasi selbst blockieren.
Exakt. Und hier kommt der interstellare Staub ins Spiel. Der nimmt diese Wärmeenergie auf und strahlt sie als langwellige Infrarotstrahlung in den leeren Raum ab. Er kühlt die Wolke also aktiv wieder auf diese minus 200 Grad runter. Und nur durch diese extreme Kälte sinkt der Druck drinnen so weit, dass die Gravitation am Ende gewinnt und das Material zu einem Stern verdichten kann.
Und das Krasseste daran, auf diesen mikroskopischen Oberflächen von diesem eiskalten Staub frieren Atome fest, wandern darum und verbinden sich zu komplexen Molekülen. Weißt du, genauso entstand vor über 4,5 Milliarden Jahren das Wasser, das heute hier in unseren Ozeanen schwappt.
Ja, das ist Wahnsinn.
Unser Wasser wurde buchstäblich da im tiefsten, kältesten Vakuum an irgendwelchen Staubkörnern zusammengeschweißt. Aber wenn man das so liest, da fällt einem ja sofort dieser krasse Kontrast auf. Forscher wie Isaac Newton, die dachten ja früher noch in total harmonischen Bahnen, oder?
Oh ja, Newton stellte sich vor, dass das alles wie ein perfektes Uhrwerk abläuft. Er dachte, eine Gaswolke zieht sich durch die Schwerkraft einfach total gleichmäßig zusammen. Wie so ein, naja, wie ein sauberes System, wo alle Kräfte perfekt auf die Mitte gerichtet sind, bis dann ein Stern aufleuchtet.
Aber Newtons Modell hatte da einen ziemlich massiven blinden Fleck. Richtig. Den hat man ja erst durch die moderne Astrophysik gefunden.
Ganz genau. Das Problem ist die Masse. Wenn man sich die Masse dieser Molekülwolken ansieht, die sind ja millionenfach schwerer als unsere Sonne. Wenn das wirklich so ein harmonischer, gleichmäßiger Kollaps wäre, dann würde das in einer absoluten Katastrophe enden.
Inwiefern?
Die gesamte Wolke würde unter diesem gigantischen Gewicht komplett in sich zusammenfallen. Da würde kein Stern entstehen, kein Licht. Das würde sofort ein massereiches schwarzes Loch bilden.
Das heißt, ein perfekt geordnetes System würde sich im Grunde sofort selbst auslöschen. Was verhindert denn dann diesen totalen Kollaps? Warum haben wir Sterne und nicht nur schwarze Löcher da draußen?
Die Rettung liegt in purem Chaos, in Turbulenz. Da drinnen herrscht eben keine harmonische Anziehung, sondern da toben Überschallwinde, es gibt gewaltige Magnetströmungen und kollidierende Schockwellen.
Okay, also eher wie in einem Mixer.
Stell es dir vor, als würdest du versuchen, einen riesigen Wetterballon mitten in einem Hurrikan zusammenzudrücken. Dieses Chaos und die brutalen Winde erzeugen einen enormen Gegendruck.
Ah, das heißt, die Turbulenz wirkt wie so ein inneres Gerüst, das die Wolke davor schützt, komplett einzustürzen. Die Schwerkraft kann immer nur so lokal gewinnen, in kleinen, zufälligen Wirbeln, wo das Gas gerade dicht genug ist.
Richtig. Das Chaos baut hier einen physikalischen Flaschenhals ein. Von dieser ganzen gigantischen Wolke werden am Ende nur knapp 10% tatsächlich zu Sternen. Die restlichen 90% werden von der Strahlung der neugeborenen Sterne einfach wieder raus ins All geblasen.
Vegetativen Untergang. Aber pass auf, wenn wir das mal weiterdenken, dann stoßen wir hier auf ein massives Logikproblem.
Okay, schieß los.
Also, wenn moderne Sterne diesen Staub als Kühlmittel brauchen, um überhaupt zu entstehen, woher zum Teufel kamen dann die allerersten Sterne? Kurz nach dem Urknall gab es ja nur Wasserstoff und Helium. Kein Kohlenstoff, kein Sauerstoff. Absolut null Staub. Die Kühlung fehlte doch komplett, oder?
Exakt. Das ist das Problem der sogenannten Ursterne, der Population 3. Da der Staub fehlte, waren diese primordialen Wolken deutlich wärmer. Wir reden von etwa minus 70 Grad Celsius.
Was für uns immer noch nach extremem Frost klingt.
Ja, für uns schon. Aber astrophysikalisch gesehen ist das brütend heiß für so eine Wolke. Der thermische Druck war enorm. Um diesen Druck zu überwinden, brauchte die Schwerkraft drastisch mehr Masse.
Die Wolken mussten also viel, viel größer werden, bevor sie kollabieren konnten.
Ganz genau. Und das Resultat waren absolute Monster. Diese Ursterne waren hundertfach massereicher als unsere Sonne. Sie leuchteten auch nicht gelb, sondern feuerten tödliches UV-Licht ins All. Aber, und das ist der Haken, durch diese Masse war der Druck im Kern so unfassbar hoch, dass sie ihren Brennstoff rasend schnell verbraucht haben.
Was heißt rasend schnell in dem Kontext?
Oft nur so 1 Million Jahre. Das ist kosmisch gesehen nicht mal ein Wimpernschlag.
Warte mal, 1 Million Jahre? Das heißt ja, diese Dinger stürzen in sich zusammen, fast im selben Moment, wo sie überhaupt erst aufleuchten. Was passiert denn, wenn so ein Monster stirbt?
Dann gibt es eine Meganova. Das ist eine Explosion, die eine normale Supernova wie einen kleinen Silvesterkracher aussehen lässt. Der Stern zerreißt sich komplett selbst, aber genau im Zentrum dieses Drucks und der Hitze passiert das Wichtigste überhaupt.
Da fusionieren die schweren Elemente, richtig?
Genau. In diesen Sekundenbruchteilen verschmelzen die leichten Atome zu den ersten schweren Elementen. Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen. Diese Meganova waren gigantische Schmelztiegel, die den ersten Sternstaub überhaupt erst ins All geschleudert haben.
Das ist eine Kausalitätskette, die einem echt den Kopf verdreht. Ohne diese extrem zerstörerischen Katastrophen gäbe es gar keine schweren Elemente. Zerstörung ist also nicht nur irgendein Unfall im Kosmos, sie ist der Motor für neues Leben. Buchstäblich die Voraussetzung.
Absolut.
Die Atome in unserem Blut, das Eisen, alles im Sterbekampf dieser Ursterne geschmiedet. Und dieses Prinzip der, sagen wir mal, fruchtbaren Zerstörung, das zieht sich ja auch komplett durch die Geschichte unserer eigenen Erde.
Auf jeden Fall. Nimm nur mal die Entstehung unseres Mondes. In der Frühphase des Sonnensystems teilte sich die junge, glühende Erde ihre Bahn mit einem Protoplaneten namens Thea. Der war etwa so groß wie der Mars. Und dann gab es einen frontalen, absolut kataklysmischen Zusammenstoß.
Ein absoluter Albtraum. Eine Kollision, die alles komplett aufgeschmolzen und Trümmer ohne Ende ins All gefeuert hat. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, ein Ereignis, das die frühe Erde fast zerrissen hätte. Aber die Ironie ist, aus diesem Trümmerring hat sich unser Mond gebildet. Und der Mond ist unser stabilisierender Anker. Er hält die Erdachse bei etwa 23,5 Grad.
Und ohne ihn?
Ohne den Mond würde die Erdachse wild taumeln. Wir hätten extrem chaotische, vernichtende Klimaschwankungen. Die Pole würden Richtung Äquator wandern. Komplexes Leben braucht aber Millionen Jahre Stabilität. Die totale Zerstörung damals war also die Vorbedingung für unsere Stabilität heute.
Krass. Und selbst in banalen Alltagsdingen spüren wir ja noch heute die Echos dieser kosmischen Gewalt. In dem Material von Arnold Benz war so ein faszinierendes Detail über Gewitterblitze hier auf der Erde. Die elektrische Spannung in so einer Gewitterwolke reicht ja oft physikalisch gar nicht aus, um einen Blitz auszulösen, weil der Luftwiderstand zu hoch ist.
Genau. Das ist ein Mechanismus, den man lange nicht ganz verstanden hat. Oft ist der Auslöser von außen nötig. Und das ist kosmische Strahlung. Hochenergetische Teilchen von uralten Supernova-Explosionen, die durch die Milchstraße schießen.
Wahnsinn. Also so ein Teilchen rast Millionen Jahre durchs All, trifft auf unsere Atmosphäre, knallt da auf ein Luftmolekül und reißt Elektronen raus. Und das löst dann diese Elektronenlawine nach unten aus?
Richtig. Und die schlägt einen elektrisch leitenden Kanal in die Luft, durch den sich dann die Wolke entladen kann.
Das heißt, wenn wir einen Blitz sehen, schauen wir eigentlich auf das Endresultat einer Sternenexplosion, die ewig her ist und tausende Lichtjahre entfernt war. Irgendwie poetisch, aber, und da müssen wir ehrlich sein, man darf diese Verwobenheit auch nicht romantisieren.
Nein, überhaupt nicht.
Katastrophen schaffen evolutionäre Lücken für Neues, wie der Asteroid bei den Dinos, der dann den Säugetieren Platz gemacht hat. Aber das bedeutet eben auch, dass das System null Rücksicht auf uns nimmt. Womit wir beim garantierten Verfallsdatum wären.
Genau, denn alles, was durch Thermodynamik entsteht, muss auch wieder zerfallen. Unser Sonnensystem sitzt auf einer tickenden Uhr. Im Kern der Sonne herrscht ein Gleichgewicht zwischen Schwerkraft nach innen und Strahlungsdruck nach außen. Aber der Wasserstoffbrennstoff ist begrenzt.
Und wann ist der Tank leer?
In etwa 7 Milliarden Jahren. Dann gewinnt kurz die Schwerkraft, der Kern wird extrem verdichtet, heizt sich brutal auf und diese neue Hitze zwingt die äußeren Hüllen der Sonne, sich gigantisch aufzublähen. Sie wird zum roten Riesen.
Das ist der Punkt, an dem sie Merkur und Venus verschluckt, oder? Und wahrscheinlich auch die Erde.
Sehr wahrscheinlich, ja. Aber für uns, beziehungsweise für die Biosphäre, ist sowieso schon viel früher Schluss. In gut 1 Milliarde Jahren wird die Leuchtkraft so stark sein, dass alle Ozeane verdampfen. Die Erde wird ein steriler, glühender Fels.
Das ist so, wow. Das ist, als würden wir in eine wunderschöne Mietwohnung einziehen. Und im Mietvertrag steht schon exakt das Datum, an dem das ganze Haus abgerissen wird. Und wir können absolut gar nichts machen.
Ein treffendes Bild.
Und dazu kommt ja noch die unberechenbare Gefahr, wie zum Beispiel Asteroiden. Apophis wird ja in den Texten erwähnt. Und da habe ich mich beim Lesen echt gefragt. Wir können Sonden millimetergenau auf fernen Planeten absetzen, aber wir können die Bahn von so einem Felsbrocken vor unserer Haustür nicht auf lange Sicht berechnen. Woran scheitert das?
Das liegt an den fundamentalen Grenzen der Berechenbarkeit, der Lyapunov-Zeit. Das Sonnensystem ist eben kein simples Zweikörperproblem, sondern ein N-Körperproblem.
Okay, das heißt, alles zieht an allem.
Exakt. Jeder Mond, jeder ferne Gasriese wie Jupiter zerrt mit einer winzigen Gravitation an diesem Asteroiden. Das ist wie ein Pendel, an dem noch ein Pendel hängt und noch eins. Ein mikroskopischer Unterschied am Anfang führt zu völlig chaotischem Verhalten am Ende.
Also ein winziger Messfehler in unseren Teleskopen heute von vielleicht 1 Millimeter, der vervielfacht sich dann bei jedem Umlauf? Exponentielles Wachstum der Ungenauigkeit?
Ja. Nach Ablauf der Lyapunov-Zeit, bei manchen Asteroiden sind das nur Jahrzehnte, ist das System mathematisch zwar deterministisch, aber praktisch absolut chaotisch. Ein hauchdünner Unterschied entscheidet, ob das Ding in 500 Jahren friedlich vorbeifliegt oder einen ganzen Kontinent auslöscht.
Okay, wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen. Wir bestehen aus rezyklierter Sternenasche. Unser Planet kreist in einem chaotischen Schwerkraftfeld, das uns jederzeit treffen kann. Und in ein paar Milliarden Jahren grillt uns die Sonne sowieso. Da drängt sich mir echt die Frage auf, macht dieser ganze physikalische Determinismus nicht alles komplett bedeutungslos?
Eine sehr berechtigte Frage.
Sind wir dann nicht einfach nur ein chemischer Zufall in einem völlig gleichgültigen Universum?
Und genau hier berühren wir den absoluten Kern von Arnold Benz Argumentation. Es geht um die Frage, durch welche Linse wir die Realität betrachten. Die Wissenschaft nutzt den Reduktionismus. Sie isoliert Variablen, sie sieht Mechanismen, Strahlung, Entropie. Aber erfasst das die gesamte Wirklichkeit?
Dazu gibt es in den Quellen ja diese bekannte Gärtnerparabel von Anthony Flew. Zwei Entdecker finden im tiefen Dschungel eine wunderschöne, perfekt gepflegte Lichtung mit Blumen. Der eine sagt sofort, hier muss es einen Gärtner geben. Der andere, der Skeptiker, verneint das. Sie stellen Kameras auf, Zäune, patrouillieren, nichts. Keine Spur von einem Gärtner.
Genau, und der Skeptiker zieht den Schluss, wenn der Gärtner nicht messbar ist, existiert er nicht.
Das ist quasi der Triumph der modernen Wissenschaft. Was wir nicht messen können, ist irreal. Aber dann wird dem Text Walt Whitman ins Spiel gebracht, der Poet. Der sitzt in einer Vorlesung eines Astronomen, sieht diese ganzen Diagramme, Zahlen, Massenberechnungen. Und statt Erleuchtung wird er einfach nur unfassbar müde.
Ja, eine großartige Anekdote.
Er steht auf, verlässt den Raum, geht raus in die Nacht und schaut in völliger Stille einfach nur hoch zu den Sternen. Und da spürt er plötzlich tiefe Ehrfurcht. Aber, und da muss ich jetzt mal den Gegenpart spielen, ist dieses Gefühl von Whitman, dieses Deuten des Kosmos als etwas Sinnvolles oder als Schöpfung, ist das nicht am Ende einfach nur ein neurologischer Schutzmechanismus von uns Menschen?
Wie meinst du das genau?
Naja, weil unser Gehirn evolutionär darauf programmiert ist, Muster zu suchen. Setzen wir uns da nicht einfach eine rosarote Brille auf, weil diese eiskalte Gleichgültigkeit der Physik zu deprimierend für uns ist?
Das ist der klassische Einwand des strengen Materialismus. Aber Benz und viele moderne Philosophen argumentieren da differenzierter. Sie sprechen von Stufen der Wirklichkeit. Die wissenschaftliche Methode hat den Beobachter ja systematisch aus der Gleichung rausgenommen, um objektiv zu sein. Wenn man das Subjekt absichtlich herausfiltert, kann man am Ende natürlich auch keinen Sinn mehr finden.
Ah, okay. Der Sinn wurde quasi schon bei der Versuchsanordnung methodisch ausgeschlossen.
Exakt. Whitmans Erlebnis unter dem Sternenhimmel nennt man teilnehmende Wahrnehmung. Stell dir vor, du hörst ein Musikstück. Du kannst die Frequenzen messen, die Schallwellen, das ist das Wie. Aber ob das Stück traurig ist oder dich fröhlich macht, das kannst du physikalisch nicht messen.
Aber die Traurigkeit der Musik ist ja trotzdem real. Für mich zumindest.
Richtig. Beide Zugänge, das Messen der Frequenzen und das Fühlen der Melodie, sind valide Methoden, die Realität zu erfassen. Die Physik entwertet also nicht das Staunen über die Existenz.
Okay, das heißt, wenn in diesem Kontext das Universum als Schöpfung bezeichnet wird, dann ist das nicht dieser unsichtbare Gärtner aus der Parabel. Es ist kein Uhrmacher, der das Ding vor 13,8 Milliarden Jahren einmal aufgezogen hat und jetzt nur zuschaut?
Nein, überhaupt nicht. Das Konzept nennt sich Creatio Continua, also die fortdauernde Schöpfung. Das Universum ist nicht fertig. Die Kreativität ist ein laufender Prozess, im absoluten Hier und Jetzt. Denk an die 30.000 Sterne zurück, die gerade jede Sekunde geboren werden.
Wahnsinn. Lass uns das zum Ende nochmal zusammenfassen. Das Universum ist keine sterile Bühne mit einem vorprogrammierten Skript. Es ist ein offenes, extrem kreatives, aber eben auch volatiles System. Chaos und Zerstörung sind buchstäblich die Werkzeuge, die physikalische und chemische Komplexität erzeugen.
Genau, und wir selbst sind wandelnde, denkende Aggregate aus Sternenasche. Wir sind quasi das Universum, das komplexe Gehirne entwickelt hat, um überhaupt über sich selbst nachdenken zu können.
Und genau das macht es für unseren Alltag so relevant, finde ich. Zu wissen, wie extrem zerbrechlich das alles ist, durch wie viele Nadelöhre der Gewalt das Leben durchmusste, das wertet unsere Existenz nicht ab. Im Gegenteil, es gibt unserem Hier und Jetzt einen unschätzbaren Wert. Es fordert zu einer Art Ehrfurcht vor der Entwicklung.
Das hast du sehr schön gesagt.
Danke. Und bevor wir diese Reise jetzt beenden, möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen allerletzten Gedanken mitgeben. Etwas, das wirklich weit über unsere menschliche Perspektive hinausgeht.
Da bin ich jetzt auch gespannt.
Pass auf. Wir haben ja heute gelernt, dass aus toten Urgaswolken und der Asche explodierter Sterne über Milliarden Jahre unfassbar komplexe Dinge entstanden sind. Wasser, Planeten, Ökosysteme, am Ende sogar das menschliche Gehirn. Alles baut zwingend auf dem Zerfall des Vorherigen auf.
Mhm.
Wenn unsere Sonne also in einigen Milliarden Jahren stirbt und unsere eigene Asche tief ins Vakuum des Alls bläst, was für unvorstellbare, völlig neue Dimensionen von Komplexität könnten dann aus unseren atomaren Überresten in weiteren 10 Milliarden Jahren entstehen? Welche neuen Formen von Existenz, für die uns heute einfach die physikalischen Sinne fehlen, um sie uns auch nur ansatzweise vorstellen zu können? Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal nachts in den Himmel schaust. Es ist kein friedliches Uhrwerk, es ist ein tobendes, kreatives Feuerwerk und wir sind mittendrin.